Das Känguru von Marc-Uwe Kling nennt die sozialen Medien aus gutem Grunde asoziale Medien. Von Halbwahrheit über Lüge bis zu kübelweise Hass und Morddrohung ist da alles zu finden. Das, was wir da lesen, vielleicht auch schreiben oder liken, bestimmt das gesellschaftliche Klima mit und zwar zu keinem geringen Teil. Gestern früh hatte ich hier Besuch im Studio von Kerstin Kohlenberg. Die war lange Zeit US-Korrespondentin für die Zeit in den USA und die hat das Attentat auf Trump als das erste solche Attentat unter Bedingungen von Social Media beschrieben.
Ich glaube, es gibt mindestens einen Faktor und das sind die sozialen Medien, die diese Gefühle, die überall auf der Welt herrschen, dieses Gefühl von Auseinanderfallen von Gesellschaften enorm anheizen, die in einer Zeitlupe permanent Aggression, Wut bestärken und auch Anerkennung geben, Aufmerksamkeit schaffen. Und ich glaube, wer dort viel auf den sozialen Medien verbringt, in den USA oder auch in Deutschland, wird dadurch enorm angeheizt.
Deshalb ist es so wichtig, uns genau anzugucken, was da passiert, wie wir eingreifen, wie wir uns und andere schützen können und vielleicht den öffentlichen Diskurs ein bisschen weniger asozial machen können. Ingrid Brodnik befasst sich seit Jahren mit dem, was online so gepostet wird und ihr neues Buch zum Thema heißt »Wieder die Verrohung über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten«. Schönen guten Morgen nach Wien, Frau Brodnik.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns erstmal schauen, auf welche Art und Weise die Debatte mit Unsinn oder Hass aufgeladen wird. Sie sagen, da ist ein ewiger Populismuszirkel zu beobachten. Wie sieht der aus?
Naja, es beginnt damit, dass wir zum Beispiel klar populistische Parteien haben, die sagen, wir sind die einzigen wahren Vertreter des Volkes, die Elite würde uns verraten und die auch sehr dramatisch kommunizieren. Und das erzeugt oft Reichweite. Und das Problem ist aber, dass hier Lerneffekte entstehen. Nur ein Beispiel. Es gibt eine Untersuchung von Sina Blasnik, Kommunikationswissenschaftlern und Kollegen und Kolleginnen. Die haben schon 2015 gesehen, dass auf Social Media populistische Sprache, populistisches Posten erfolgreicher ist im Schnitt. Und jetzt kommt es. Nicht nur für rein populistische Parteien, sondern auch für die anderen. Also die Frage ist, ob hier gerade in der Politik gelernt wird, dass diese deftige Sprache, auch dieses Spaltende, erfolgreicher ist und dass da hier etwas verstärkt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir dürfen, glaube ich, nicht nur über Social Media allein sprechen, denn genau in dieser Untersuchung ist dann auch gesehen worden, dass wenn Leute auf damals Twitter, jetzt X, posten, also Politiker, Politikerinnen, dass das dann oft auch im klassischen Journalismus übernommen wird. Und genau deshalb habe ich das Buch geschrieben, weil wir sehen, dass diejenigen, die oft richtig derb sind, die provozieren oder auch wirklich rhetorische Kniffe benutzen, dass die oft mehr Reichweite bekommen und dass das auch falsche Lernsignale für andere vermitteln kann.
Die Emotion, die Sie da am exklusivsten in den Blick nehmen, ist die Wut. Menschen sind wütend oder werden wütend gemacht. Ist diese Wut per se, ist die stärker als die Lust am offenen, vielleicht auch kontroversen Austausch oder die Lust am Zusammenhalt?
Tatsächlich ist Wut eine der erfolgreichsten Emotionen. Und das kann man gerade im Internet gut messen. Es gibt einige Auswertungen, zum Beispiel der Politologe Timothy Ryan hat schon vor Jahren Facebook-Werbung geschaltet. Und er hat gesehen, dass ein politisches Inserat, das Wut auslöste, dass das mehr als doppelt so stark geklickt wurde als die neutralere Botschaft. Man kann das auch so erklären, Wut ist eigentlich eine wichtige, eine auch notwendige Reaktion, weil sie uns zum Beispiel hilft, bei Ungerechtigkeit aufzutreten. Ohne Wut hätten wir viele Rechte nicht erkämpft. Aber Wut führt gleichzeitig dazu, dass Menschen so ein bisschen stereotyper, oberflächlicher denken. Also man kann Wut auch gut nutzen, um Leute einfach in blinde Wut zu versetzen, auch Falschheiten oder einfach Feindseligkeiten zu verbreiten. Und das Wichtige ist, im Internet sehen wir, dass Wut häufig genutzt wird, um Reichweite zu erzielen. Es gibt sogar einen Begriff dafür, Ragebait, dass ich etwas bewusst Wütendmachendes sage, weil ich weiß, das wird Leute auf die Palme treiben. Ich muss aber sagen, und das zeigen neuere Untersuchungen, dass andere Emotionen vielleicht auch eine Chance haben.
Also Wut beschreiben Sie als so eine Art Geschmacksverstärker, die schafft mir einfach Reichweite. Reichweite, wenn ich die einfließen lasse. Wie lassen sich denn andere Gefühle, die gibt es ja durchaus auch, wie lassen sich Staunen, Stolz, Freude, Empathie oder Rührung wachküssen? Und Zusatzfrage, werden Debatten denn besser, wenn diese positiven Emotionen wachgeküsst werden?
Genau, Sie sprechen da was Wichtiges an. Für mein Buch habe ich mich gefragt, aber gäbe es auch eine positive Antwort darauf, also andere Emotionen, dass es nicht immer nur Wut ist. Und das wirklich Bemerkenswerte ist, da gibt es Untersuchungen dazu, eine ganz neue ist von Susanna Pellets und Kollegen, Kolleginnen, die haben in zwei europäischen Ländern geschaut, bei Facebook-Postings, welche anderen Emotionen führen oft auch zu vielen Shares, also dass es stark geteilt wird. Und Sie haben es schon angesprochen, Emotionen wie Belustigung, aber auch Trauer, Verachtung, aber auch Staunen, Stolz, Karma Mutter, die haben viele Shares, viel Reichweite.
Bei Karma Mutter muss ich Ihnen reinquatschen, das würde ich einfach übersetzen und sagen, sowas wie Rührung, so ein Angefasstsein.
Genau, und das ist interessant, das kennt jeder und jede. Wenn man zum Beispiel so niedliche Tiervideos sieht, wo ein Affe einen anderen Affen herzig umarmt und es kommen einem fast schon die Tränen, das ist Karma Mutter. Und das Spannende ist, es gibt weiterführende Forschung zu Karma Mutter, dieser Emotion des Gerührtseins, die zeigt, dass zum Beispiel auch bei Wahlkampfvideos, die Karma Mutter auslösen, auch aktivierend sind wie Wut. Und das finde ich ist so beeindruckend. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir oft so das Gefühl haben, es ist eh alles so, wie es ist. Wir können nichts ändern. Es muss immer wütend sein. Und da sieht man Forschung und Beobachtungen, dass manchmal auch zum Beispiel politische Wahlkämpfe die Rührung, die vielleicht auch Gerührtheit über ein politisches Ziel ausdrücken, auch erfolgreich sein können.
Was spricht denn eigentlich gegen sachliche Debatten, in der nicht zuvörderst Gefühle wachgeküsst oder getriggert werden?
Ich glaube, erstens, Sie kennen das, glaube ich, aus vielen Diskussionen, wenn die eine Person mit sachlichen, faktisch richtigen Argumenten, aber ohne Emotion kommt und die andere Person mit Emotion, dann wird die Emotion oft durchschlagskräftiger sein.
Aber wenn die Argumente der sachlichen Person besser sind?
Ich glaube, das Problem ist, wir Menschen haben ein zu gutes Bild von uns selbst, dass wir oft glauben, wir sind rationaler, als wir es wirklich sind. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel wütend bin, dann will ich die Argumente der anderen Seite nicht immer hören. Oder wenn ich sehr gerührt bin, dann gebe ich mich dem Gefühl ganz hin. Und ich persönlich glaube, die große Herausforderung ist ja, bei Politik, da geht es um was. Das soll ja auch Emotion rein sein, weil zum Beispiel wir versuchen uns zum Beispiel für Menschenrechte einzusetzen, für wichtige Anliegen. Und die Herausforderung ist eher, diese Fakten mit einer positiven Emotion zu verknüpfen. Und nur eins noch zu Karma Mutter, das ist ja möglich, aber die Forschung, die ich da zitiere, da war zum Beispiel der David Grüning und der Thomas Schubert, die haben das untersucht, da zeigte sich auch, die Karma-Mutter-Videos, die brauchen ein bisschen länger. Da braucht man mehr Sekunden, um das rüberzubringen. Das heißt, ich glaube schon, dass das möglich ist, positiv emotionalisieren für Sachthemen, aber es ist vielleicht der härtere Weg.
Sagt Ingrid Brodt nicht. Sie beschäftigt sich mit unserer Art, online zu kommunizieren und wir sprechen gleich weiter. Das sind die erfreulichen Seiten der Digitalisierung, dass wir hier zwischen Berlin und Wien sprechen können und dabei klingt, als wäre sie bei mir im Studio. Die weitaus weniger schönen Seiten der Digitalisierung bespricht sie in ihrem Band Wieder die Verrohung. Hallo nochmal.
Hallo.
Sie haben ja vorhin schon ein bisschen was gesagt über Karma Mutter. Ihr Buch verspricht im Untertitel ja auch Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Das schätze ich sowieso an Ihren Büchern, dass Sie uns immer zum ganz praktischen Tun auffordern. Also nennen Sie uns mal bitte den wirkungsvollsten Tipp, den Sie in Ihrem Werkzeugkasten haben.
Gern. Mich hat sehr beeindruckt bei der Recherche für mein Buch, wie wirkungsvoll Empathie am Ende doch ist. Da gab es mehrere Beispiele, aber ich nenne eines. Wir erleben ja oft Hasskommentare auf Social Media, dass Leute auch wirklich was Rassistisches, Fremdenfeindliches posten. Und da gibt es eine Untersuchung aus der Schweiz von Professor Hangartner und Kollegen und Kolleginnen. Und die haben getestet, wenn man Menschen an Empathie erinnert, also auf Twitter jemandem schreibt, der oder die ein rassistisches Posting verfasst hat und an Empathie erinnert, also wie würde es dir gehen, wenn du zum Beispiel Geflüchteter wärst, dann war es so, dass in 8% der Fällen die Leute das wieder selbst gelöscht haben. Und das ist wichtig. Das heißt nicht alles wird gut, wenn wir an Empathie erinnern. Aber es ist schon bemerkenswert, dass man einen Teil erreichen kann. Und ich habe im Buch viele solche Interventionen, also wissenschaftliche Studien, was wirkt, gebracht. Da sind wir oft nur im einstelligen, vielleicht zweistelligen Prozentbereich. Aber das ist besser als nichts. Also man kann es ein Stück weit verbessern, auch man selbst, indem man zum Beispiel an Empathie appelliert.
Dann beschreiben Sie auch andere Methoden, auch so ein paar technische Helferlein, mit denen ich vielleicht meinen übermäßigen Facebook-Konsum in den Griff kriege und so weiter. Und Sie haben es jetzt auch schon mehrfach angesprochen, immer angereichert mit Studien. Also Sie helfen uns auch so auf den aktuellen Stand zum Forschungsstand in der Kommunikationswissenschaft, in der Soziologie, in der Psychologie zum Thema. Ein Tipp, den Sie eben auch da lassen, ist, denk doch mal selber nach, ob dir das gut tut. Sie haben da auch einige Menschen getroffen, die sagen, ich war viel zu viel in irgendwelchen Channels und auf irgendwelchen Plattformen und habe dann erst zu spät gemerkt, dass das nicht gut für mich war. Also Sie, das, was jetzt immer so als Resilienz die Runde macht, adressieren Sie da auch. Da würde ich sagen, ja klar, bei mir ist das auch so und das heißt aber nicht, dass das für mein Kind, das so in diese Medienwelt reinwächst, noch so einfach sein wird, zu sagen, ich ziehe jetzt den Stecker, also da ist always on, oder?
Ja, das stimmt. Gerade wenn man zum Beispiel sich Jugendliche anschaut, ist dieser Schritt ganz weg oder stark weg von Social Media viel schwieriger. Weil natürlich mein soziales Netzwerk noch viel mehr online sich abbildet. Also nicht online zu sein bedeutet, nicht bei meinen Freunden, Freundinnen zu sein. Mhm. Aber gerade bei Jugendlichen merke ich oft auch, dass die Mechanismen, zum Beispiel dass wütend machende oder schockierende Videos so stark im Feed präsent sind, dass die stark sehen. Und da ist mein Tipp immer, gerade wenn Leute viel auf Social Media sind und auch nicht so leicht rausgehen wollen, dass man dann eher im Kanal mit ihnen arbeitet, zum Beispiel, dass sie anfangen, die Algorithmen genauer zu analysieren. Ich gebe nur ein Beispiel. Bei TikTok wissen wir, dass die sogenannte Verweildauer, also wie lange man auf einem Video bleibt, sehr relevant ist, ob ein Video erfolgreich ist und welche weiteren Videos einem angezeigt werden. Und es kann sein, dass Leute ein verstörendes, auch ein extremistisches Video sehen und vielleicht auch aus Schockiertheit oder Neugier dran hängen bleiben, vielleicht sogar zweimal schauen und dass man dann mehr und mehr solchen Content sieht. Und da kann es helfen. Ich mache das manchmal auch, dass ich in Schulklassen gehe und mit Jugendlichen rede, was habt ihr denn da gesehen? Wie kann man erklären, dass so viele Inhalte dieser Art bei euch im Feed sind? Und wenn ich diese Mechanismen verstehe, kann ich versuchen, aktiv gegenzusteuern. Man ist da jetzt nicht allmächtig, der Algorithmus ist leider so eingestellt, aber dieses allein das Wissen über gewisse wahrscheinliche Funktionsweisen ist eine Ermächtigung. Und ich glaube, wir brauchen diese Ermächtigung in digitalen Zeiten. Oder ich sage nur eins, ich selbst nutze ja auch Social Media, aber ich bin dazu übergegangen. Ich sage oft, ich mache jetzt eine halbe Stunde Twitter, also X, oder eine halbe Stunde Instagram, aber für einen bestimmten Zweck. Auf X schaue ich, boah, was wird gerade heftig diskutiert, damit ich gut im Bilde bin als Journalistin. Oder auf Instagram schaue ich, was haben meine tatsächlichen Freunde, Freundinnen gepostet oder die Kochkanäle, denen ich folge. Und ich stelle mir wirklich einen Timer, sagen wir eine halbe Stunde, und wenn der Timer läutet, dann höre ich wirklich auf. Das ist hart, aber mehr strategisch Social Media nutzen, das kann auch eine Lösung sein.
Was halten Sie denn? Also Sie geben mir, wir haben es gehört, jede Menge praktische Tipps für jede und jeden Einzelnen, aber was ist mit der Lösung, die natürlich am wirkungsvollsten wäre, nämlich der politischen Regulierung? Sie haben die Algorithmen angesprochen, die dazu führen, dass eben immer mehr Schrott oder auch immer mehr Gewaltsames in den Feed gespült wird. Wäre das nicht eigentlich der Kasus Knaxus, da anzusetzen?
Ja, absolut. Ich sehe das wie in der Klimakrise. In der Klimakrise heißt es ja oft, wir brauchen sowohl die individuelle Ebene, also dass jeder Einzelne für sich selbst auf den Fußabdruck achten kann, aber auch natürlich Regulierung, zum Beispiel in Richtung Wirtschaft, in Richtung einfach zum Beispiel Mobilität, was weiß ich. Und ich glaube, im Internet ist das gleich. Ich als Einzelne kann was tun, aber ich kann jetzt nicht beeinflussen, wie TikToks Algorithmus aussieht oder das Geschäftsmodell dahinter. Und da sage ich nur eines. Es gibt in Europa den Digital Services Act. Das ist bereits eine Regulierung für die großen Plattformen, mit der mehr Druck gemacht werden kann. Da werden wir in den nächsten Jahren sehen, ob das wirkt. Wichtig ist zu verstehen, technisch könnte Social Media anders aussehen. Wenn ich darf, erzähle ich eine Anekdote dazu. Nämlich vor Jahren schon hat die New York Times berichtet, dass Facebook damals einen Algorithmus entwickelt hat. Menschen mussten zuerst angeben bei Postings, sind die good for the world oder bad for the world, also gut für die Welt oder schlecht für die Welt. Und damit wurde ein Algorithmus trainiert, der eher problematischere, schlechtere Inhalte aussortieren kann. Und der war sehr erfolgreich anscheinend, aber Facebook hat anscheinend gesehen, dass dann die Zahl der Sessions, also wie oft Leute in die App gehen, auch zurückging. Und sie haben diesen Algorithmus nicht eingeführt, sondern quasi eine abgeschwächte Variante, immerhin. Aber worauf ich hinaus will, ist, diese Anekdote, die die New York Times berichtet hat, die zeigt, dass Plattformen mehr tun könnten, sie aber vielleicht manchmal aus ökonomischen Schritten nicht alle Möglichkeiten ergreifen. Und da braucht es dann auch Aufsicht, Regulierung, wenn sich mehr und mehr zeigt, dass hier negative Effekte für uns als Gesellschaft eintreten. Also sowohl auf der Ebene des Einzelnen als auch bei Plattformen können wir was tun.
Sagt Ingrid Brodnik. Wieder die Verrohung heißt ihr Band. Da können Sie das alles und noch viel mehr ausführlicher nachlesen. Sie beschreibt darin nicht nur die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten, sondern auch, was wir dagegen machen können. Erschienen ist der Band im Verlag Brandstätter. Er hat 176 Seiten und ich habe festgestellt, er lässt sich auch auf 20-minütigen S-Bahnfahrten so nach und nach sehr gut konsumieren. 22 Euro zwischen zwei Buchdeckeln, knapp 18 als E-Book. Frau Brodnik, vielen Dank. Schöne Grüße nach Wien.